The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und tapfer in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 2. Dezember.
Ich würde gerne auch...
Sie lenken ab.
Ich lenke nicht ab, Frau Mios.
Ich würde gerne wissen, ob
Sie... Bitte unterbrechen Sie mich doch nicht bei jedem Satz, wenn ich versuche...
Naja, weil Sie lenken
insofern ab, vielleicht möchten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einfach mal den Sachverhalt hören.
Der FDP-Chef, kämpferisch, wie wir ihn kennen, er muss sich erklären. Seit Tagen und so auch gestern Abend bei Karin Mioska in der ARD.
Es wirkt so unglaubwürdig, dass Sie von diesem Papier keine Kenntnis haben konnten. Deswegen möchte ich noch einmal fragen, wann genau... haben Sie es gekannt?
Es ging um das D-Day-Papier, wo der Ampelbruch in markigen Worten, Stichwort offene Feldschlacht, durchgespielt wurde. Der Generalsekretär zog schon die Konsequenzen.
Ich habe heute Morgen dem Parteivorsitzenden erklärt, dass ich als Generalsekretär der FDP zurücktrete. Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert.
Auch der Geschäftsführer ist weg, aber Christian Lindner ist weiter auf Posten und er verteidigte sich gestern Abend. Wobei diese Aktivitäten des Verteidigens eben schon vor allem in seinem Strafraum stattfanden.
Das, was Sie letzte Woche zu wenig kritisch waren, müssen Sie diese Woche jetzt nicht alles nachholen.
Ach nee, immer die alte Leier.
Doch,
jeder Politiker, der hier sitzt, wirft mir vor, dass ich bei dem davor nicht so kritisch war.
Das tue ich,
also es ist ein bisschen langweilig.
Nee, das tue ich nicht.
Dabei ist für mich das Auffällige an diesem D-Day-Papier der FDP nicht die Tatsache, dass es geschrieben wurde. Von einer professionellen Parteizentrale muss strategische Planung und auch ein Denken in Szenarien erwartet werden. Das Bemerkenswerte ist vielmehr die Tatsache, dass dieses Papier intern durchgestochen und anschließend medial zur Staatsaffäre vergröbert wurde. Denn diese Indiskretion des Papiers, die zeigt ja, nicht alle kämpfen auf der Seite des Parteichefs. In Wahrheit kommt das Durchstechen eines solchen Papiers einem Putschversuch gegen das FDP-Establishment gleich, öffentlich dokumentiert. Noch ist es ein Putschversuch ohne sichtbaren Putschisten. Aber das kann sich schnell ändern, vielleicht ja schon am Wahltag, wenn der Ruf nach Erneuerung laut werden dürfte. Fest steht ja, dass die liberale Partei nunmehr geschwächt in die offene Feldschlacht zieht, um den Terminus des Papiers aufzugreifen. Hinter Lindner steht ein Brutus, der den Dolch im Gewande trägt. Auch wenn wir diesen Brutus bislang nur schemenhaft erkennen können, war diese Szene von gestern Abend für ihn eine Steilvorlage.
Woher nehmen auch Sie in dieser Situation mit Ihren Umfragewerten, mit dieser Geschichte, die wir diese Woche erlebt haben, die Legitimation wieder anzutreten?
Die Feldschlacht spielt sich jetzt erstmal in den Medien ab. Der FDP-Vorsitzende wird nicht mehr nur kritisch befragt, sondern er wird in die Mangel genommen, so wie gestern bei Karin Mioska.
Sie haben ja den Laden genauso wenig im Griff gehabt wie Ihr Generalsekretär, wenn Sie von diesem Papier in der Form nichts wussten.
Christian Lindner war für Sie nicht mehr der FDP-Vorsitzende, sondern Ihr Angeklagter.
Nee, ich will den Satz jetzt auch mal zu Ende machen, weil hier ist kein Tribunal.
Man interessiert sich nicht mehr so sehr für die Motive des Ampelbruchs, ökonomische Stagnation in Deutschland zum Beispiel, Deindustrialisierung in fortgesetztem Tempo, Schuldenexzesse, sondern man interessiert sich jetzt vor allem für seinen Skalp. Das Ziel lautet nicht Erkenntnisgewinn, sondern Rücktritt. Die journalistische Meute, wie Helmut Schmidt sie einst genannt hat, befindet sich nicht in einem Abwägungsprozess von Pro und Contra, sondern im Blutrausch. Fazit: Die mediale Meute wird weiterziehen. Aber die Problemwand, vor der die FDP steht, keine Regierungsbeteiligung mehr. 10 Wahlen verloren am Stück, 5% in den Umfragen, wenn überhaupt. Diese Problemwand ist schon sehr steil, sehr mächtig und in ihrer Massivität abweisend. Und Christian Lindner, er weiß, dass es jetzt kein Zaudern und auch kein Zurückgeben kann. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat mit dem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel über Trump gesprochen und was er für uns bedeutet.
Ich glaube, die USA sind überall und ich glaube, Trump ist auch überall.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt gibt uns einen Aktienmarktausblick auf diese neue Woche. Und die künstliche Intelligenz, die KI, lässt Jesus auferstehen. Die CDU hat ihre erste richtige Wahlkampfpanne und wir begeben uns heute Morgen auf eine musikalische Winterreise mit Franz Schubert. Der aktuelle amerikanische Präsident heißt Joe Biden, aber sein Nachfolger Donald Trump ist schon mächtig aktiv, um nicht zu sagen, er dominiert die Schlagzeilen. Trump modelliert eben nicht nur sein künftiges Regierungsteam, Trump bastelt auch an den Konturen seiner Regierungspolitik. Ein Beispiel, das den Freunden des Freihandels die Haare zu Berge stehen lässt, gab er vor wenigen Tagen.
Der designierte US-Präsident Donald Trump will bereits an seinem ersten Amtstag hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China verhängen. Das werde er am 20. Januar als eine seiner ersten Anordnungen auf den Weg bringen, schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social.
Was treibt Donald Trump an? Wie sieht seine Agenda aus? Und was bedeutet das alles eigentlich für uns Deutsche und für uns Europäer? Meine Kollegin Chelsea Speaker hat das zu ergründen versucht, und zwar gemeinsam mit dem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel in einer neuen Folge ihres gemeinsamen geopolitischen Podcastes World Briefing.
Guten Tag, Sigmar Gabriel.
Guten Tag, Chelsea Speaker.
Herr Gabriel, in weniger als 2 Monaten findet die Amtseinführung von Donald Trump statt und mit ihm seine America First Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Jetzt hat er gesagt, dass er am ersten Tag im Amt Zölle in Höhe von 25% auf Produkte aus Kanada und Mexiko und nochmal 10% obendrauf auf Produkte aus China einführen will. Sie sollen in Kraft bleiben, bis diese Länder den Strom von Drogen und Migranten gestoppt hätten, sagt er. Hier wird der Handel wirklich als Teil eines Business-Deals eingesetzt, oder?
Ich vermute, dass es viele Amerikanerinnen und Amerikaner gibt, die sagen, das ist doch vernünftig. Warum sollen die Geld daran verdienen, uns ihre Produkte zu verkaufen, wenn es gleichzeitig Drogen- und Menschenhandel dort gibt, weil die dortige Polizei und Zoll die Grenze nicht richtig kontrolliert? So werden das bestimmt Menschen auffassen. Die Frage ist, ob das wirksam ist. Das weiß man heute nicht, werden wir sehen. Und welche negativen Folgen das auch für die amerikanische Volkswirtschaft haben kann. Denn die Vereinigten Staaten leben ja auch von vielen tausend Menschen, die täglich die Grenze überqueren und dann in den USA arbeiten. Aber ich würde erstmal sagen, so Otto Normalverbraucher, der wird im Zweifel sagen, genau, es kann nicht sein, dass Länder an uns verdienen, weil sie ihre Grenzen nicht richtig kontrollieren und wir dann Drogen und Kriminalität bei uns haben und illegale Migration.
Klar, das ist schön einfach gesehen, aber letztendlich werden diese Zölle nicht von den ausländischen Unternehmen bezahlt, sondern von den Unternehmen, die die Produkte importieren. Und letztendlich werden diese Kosten dann in den meisten Fällen an den Endverbraucher weitergegeben. Das heißt, das Versprechen, dass es den Menschen wirtschaftlich besser gehen wird in den USA, wird damit nicht so wirklich eingehalten.
Die Preise sind in der Tat jetzt schon so sehr hoch, die Lebensmittelpreise in den USA. Die große Sorge ist, dass bei seiner Politik, genau wie Sie es sagen, bei hohen Zöllen dann die Dinge, die noch reinkommen in die USA, teurer werden. Aber natürlich auch, wenn sie nicht reinkommen, die Produkte, die in Amerika hergestellt werden, aber nicht so effizient, nicht so preiswert sind wie die aus dem Ausland, dass die natürlich auch preistreibend wirken. Die werden auch höhere Preise nehmen. Das alles betreibt die Inflation. Und die Produkte, die aus den USA raus exportiert werden sollen, da wird es andere Länder geben, die sagen, naja, wenn wir mit Zöllen zu rechnen haben, dann werden wir auch Schutzzölle gegen die USA erheben. So gibt das am Ende ein Nullsummenspiel, wo alles nur teurer wird. Das zumindest ist die Sicht der meisten Ökonomen auf diese Vorschläge.
Ja, und genau aus dem Grund hat man eben Freihandelsabkommen wie NAFTA, also etwas, was Trump selbst 2020 unterzeichnet hatte, das North American Free Trade Agreement. Und das wird alles missachtet mit diesem Schritt.
Das hat er damals neu verhandelt. Er hat ja gesagt, die beiden Abkommen seien nicht fair gegenüber den USA. Es gäbe eben ein totales Handelsungleichgewicht. Und das Argument war, wir müssen ein faires Abkommen machen, wo sozusagen die Handelsbeziehungen ausgeglichener sind. Das ist sein damaliges Argument gewesen. Und als er meinte, er hätte dieses Ziel erreicht, hat er ein neues Abkommen geschlossen. Jetzt wird ja ein ganz neues Argument eingeführt, das es damals gar nicht gab. Er macht sozusagen Handelsrestriktionen zum Instrument der Bekämpfung von illegaler Migration und von Drogenhandel. Das war natürlich bislang nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich ahne nur, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, wir müssen alle Instrumente nutzen, um diesen illegalen Drogenhandel und auch den Menschenhandel zu unterbinden. Ich glaube nicht, dass es sehr große Proteste geben wird dagegen.
Wie geht's Ihnen persönlich dabei, wenn Sie sehen, wie diese Freihandelsabkommen und wie diese Normen, die es bisher gab im internationalen Handel, wie sie hier einfach in die Tonne geschmissen werden? Und wie Sie sagen, das Resultat wird eben eventuell sein, dass wir ein Wettrennen nach unten haben, weil alles teurer wird. Wie geht's Ihnen dabei?
Einerseits ist eine Erfahrung, die man mit Donald Trump machen konnte, dass sobald wirtschaftliche Nachteile durch seine Politik drohen, er auch bereit ist, die zu korrigieren. Der nennt das dann nicht Korrektur. Der sagt nicht, ich habe mich geirrt, sondern er verändert die Politik dann oder sucht nach Auswegen. Das sind so unsichtbare Guardrails bei ihm, wo er letztlich sich selbst und seinen Erfolg auch daran misst, ob die Wirtschaft der USA gut läuft oder schlecht. Darauf kann man, glaube ich, einmal setzen. Das Zweite ist, ich habe in den letzten Wochen nach dem Sieg von Donald Trump mich gewundert, wie sehr immer noch überwiegt sozusagen das Erschrecken in Europa und in deutschen Zeitungen, in der deutschen Politik. Oh Gott, wie können die Amerikaner sowas machen? Was droht uns jetzt? Und was es fast gar nicht gegeben hat, mit wenigen Ausnahmen, war der Versuch zu analysieren, woran liegt das eigentlich? Das können ja nicht irgendwie 70 Millionen Idioten gewesen sein, die ihn gewählt haben, sondern die werden aus guten Gründen das gemacht haben. Und ich glaube, man muss akzeptieren, dass Trump ein sehr feines Gespür, ob es am Ende immer gleich Verstand ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls ein sehr feines Gespür für so Tiefenströmungen in der Gesellschaft hat. Er wusste, dass die Versprechen der Globalisierung bei vielen Menschen inzwischen hohl ankommen, weil sie zu den Verlierern dieser Globalisierung gehören. Es gibt, die Globalisierung produziert Verlierer, zum Beispiel in den USA zwischen der Wall Street und Kentucky oder auch zwischen Shanghai und dem Rust Belt. Also er hat gemerkt, die Leute finden sozusagen das Versprechen der Liberalen der Welt, es wird alles besser, je mehr wir den Welthandel liberalisieren. Die Menschen merken, dass das für einen großen Teil nicht stimmt. Und das Zweite, was er natürlich gespürt hat, ist, dass Amerika nicht schwächer geworden ist, aber andere stärker. Und dass er, glaube ich, schon weiß, dass Amerika nicht mehr beides kann, führende Nation im Wirtschafts- und Militärbereich zu sein und gleichzeitig die Aufgabe einer globalen Ordnungsmacht zu übernehmen, sozusagen Verantwortung für Sicherheit und Stabilität auf dem ganzen Planeten zu haben. Da hat er die Konsequenz gezogen, sich auf America First zu konzentrieren. Ja, so ganz was anderes als die Aussage des demokratischen Sicherheitsberaters Jake Sullivan von Biden, der gesagt hat, amerikanische Außenpolitik dient nur noch der amerikanischen Mittelklasse, ist das ja auch nichts. Ich meine, wenn man sich erinnert, Obama sagte, Amerika ist eine indispensable nation, die wird gebraucht für die Stabilität auf dem ganzen Planeten. Und einer der nächsten Sicherheitsberater sagte im Auftrag seines Präsidenten der gleichen Partei, nein, nein, wir haben gesehen, dass die Globalisierung zu viele Nachteile bringt. In Zukunft wird amerikanische Außenpolitik nur der amerikanischen Mittelklasse dienen. Das ist, also weiter auseinander geht das kaum. Und ich glaube, Trump ist einer von denen, die diese Brüche und die damit verbundenen Tiefenströmungen in der Gesellschaft sehr früh bemerkt und sich zunutze gemacht haben. Man muss der Art, wie er sie ausgedrückt hat und den Vorschlägen, die er daraus entwickelt, die muss man nicht folgen. Aber man muss, glaube ich, schon akzeptieren, dass da jemand ist, der das gemerkt hat und der eben nicht so dumm war, Menschen, die an der unteren Ende der Einkommensskala stehen, Deplorables zu nennen, wie das Hillary Clinton noch gemacht hat, sondern der sich eben in der Jacke der Müllfahrer zu denen ins Müllauto setzt. Das kann man alles skurril finden, weil er nun einer von den Superreichen Amerikas ist, mindestens mal was Kredite aufnehmen angeht. Trotzdem signalisiert das, ich verstehe euch. Darüber, glaube ich, müssen wir mal reden, welche Ähnlichkeiten es dafür eigentlich in Deutschland gibt. Ich glaube, die USA sind überall und ich glaube, Trump ist auch überall.
Und auch Strömungen und Entwicklungen, die man in den USA sieht, die landen auch meistens bei uns mit ein bisschen Zeitverzögerung. Werden wir dann auch so weit unter Druck gesetzt, dass wir ebenfalls bei dieser protektionistischen Politik mitmachen müssen, zumindest gegenüber China?
Also zuerst wird es ja erstmal um das Ungleichgewicht zwischen den USA und Europa gehen. Und da vermute ich, dass die Europäische Kommission Angebote machen wird, was wir zum Beispiel zusätzlich aus den USA kaufen können, um dieses Handelsungleichgewicht etwas zu reduzieren. Zum Beispiel werden wir mehr LNG brauchen. Amerika ist jetzt schon der größte LNG-Importeur in Europa. Und da Trump den Deckel aufgehoben hat, den beiden auf den Export von LNG, also von Flüssiggas, gesetzt hat, nehme ich mal an, das ist eines der Angebote. Die Europäische Kommission versuchen, einem sozusagen Tit for Tat in den Beziehungen zwischen USA und Europa, also machst du den Zoll, mache ich diesen, dem aus dem Weg zu gehen und zu versuchen, diese berühmten Deals hinzubekommen, auf die Trump ja so scharf ist.
Aber das ist doch auch die Definition von Handelskrieg, oder?
Ja, man kann natürlich auch erstmal sagen, dass das Handelsungleichgewicht ziemlich groß ist. Ich finde, es nützt immer nichts, jetzt Etiketten drauf zu packen, sondern es ist schlicht und ergreifend so, dass wir eben der Gewinner der Globalisierung sind und Amerika in Teilen jedenfalls, weiß Gott nicht in allen Bereichen, man denke nur an das Silicon Valley und die technische Revolution dort, da ist Amerika der große Gewinner, aber in anderen eben durchaus auch Verlierer hat. Und dass die Amerikaner versuchen, das irgendwie auszugleichen, das würde ich jetzt erstmal sagen, würde ich sportlich nehmen und gucken, wie man darauf antwortet. Bei China ist es, glaube ich, schwieriger. Dort gibt es eine harte Auseinandersetzung, die als von den USA aus auch als systematische Rivalität bezeichnet wird. Also nicht nur die Republikaner, nicht nur Trump, sondern auch die Demokraten sehen in China ein Land, das die Vorherrschaft der USA in der Welt ersetzen will und das Potenzial hat, das auch zu können.
Chelsea und Sigmar Gabriel haben natürlich noch länger gesprochen über das Verhältnis der USA zu China zum Beispiel, über den russischen Krieg und darüber, wie die Chancen von Gabriels Partei, der SPD, stehen, doch wieder den nächsten Kanzler zu stellen. Die neue Folge von World Briefing finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer App, wie immer, exklusiv für Pioneers. Und jetzt möchte ich Sie auf eine ganz besondere Reise von The Pioneer einladen.
Mein Name ist Pia von Versebee und ich lade Sie in dieser Adventszeit ein, mich auf eine Reise zu begleiten. Es ist die Winterreise von Franz Schubert, die wir an der Seite eines namenlosen Wanderers antreten dürfen. Sie gehört zu den meist aufgeführten und rätselhaftesten Werken der deutschen Romantik. Philosophen, Schriftsteller und Musikwissenschaftler haben sich an ihr abgearbeitet. Gemeinsam wollen wir in diesem Dezember zu greifen versuchen, was kaum greifbar ist. Wir wollen uns diesem Werk aus unterschiedlichen Winkeln und Perspektiven nähern und der Musik lauschen.
Gestern ist die erste Folge unseres Pioneer Podcast Adventskalenders erschienen. Sie finden diese Folge auf thepioneer.de oder in der Pioneer App. Franz Schuberts Winterreise kommt im Dezember in 24 Folgen frei Haus. Hörgenuss und kultureller Erkenntnisgewinn sind garantiert.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da suchte Christian Lindner am Wochenende einen neuen Generalsekretär beziehungsweise eine neue Generalsekretärin. Er hatte auch schon eine Idee, eine kraftvolle Idee, wie ich finde, mit Blick auch auf den Bundestagswahlkampf.
Sie sollten unbedingt Rückgrat bewahren an dieser Stelle. Es ist unsäglich, was Sie hier abziehen.
Doch Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat ihm abgesagt. Sie sieht sich offenbar nicht als Wahlkampfmanagerin von Christian Lindner. Sie will nicht von Brüssel und Straßburg nach Berlin. Sie möchte auch nicht den Innendienst im Hans-Dietrich-Genscher-Haus schieben. Sie will vielleicht aber auch einfach nicht mit Christian Lindner auf dessen womöglich letzte Reise gehen.
Wir werden jetzt in der Partei, da können Sie sicher sein, nochmal intern klären, was da eigentlich falsch gelaufen ist.
Aber diese Absage ist keine persönliche und auch keine totale. Sie wird ihn im Wahlkampf unterstützen, also de facto seine Nummer zwei. Beim Dreikönigstreffen am 6. Januar in Stuttgart wird sie neben ihm und zu seiner Stabilisierung ihren großen Auftritt haben. Damit steht dann das Trio für den Wahlkampf. Der Parteichef, der Generalsekretär, zweiter Wahl Marco Buschmann und sie, das Sturmgewehr der FDP.
Haben Sie gedient?
Nein.
Altes Weichei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hat Elon Musk sich mit der KI-Schmiede OpenAI angelegt und unsere Frau in der Wall Street, unsere Börsenexpertin Anne Schwedt, kennt die Details auch dieses Streites. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, und zwar hat Elon Musk ein Gericht gebeten, OpenAI daran zu hindern, zu einem For-Profit-Unternehmen zu werden, also zu einem gewinnorientierten Unternehmen. Musks Anwälte reichten dafür eine einstweilige Verfügung gegen OpenAI ein. Außerdem wirft Musk OpenAI vor, dass das Unternehmen seine Investoren daran gehindert hätte, in konkurrierende Firmen, wie zum Beispiel das KI-Startup xAI von Musk zu investieren. Musks Anwälte argumentieren, dass OpenAI damit gegen bundesstaatliche Kartellgesetze verstoßen habe. Das Ganze ist jetzt nochmal eine weitere Eskalationsstufe in dem ganzen Streit rund um OpenAI, CEO Sam Altman und Elon Musk, der ja ganz ursprünglich auch im Gründungsteam von OpenAI war. OpenAI selbst bezeichnete die Klage von Musk als unbegründet. Also da können wir mal gespannt sein, was daraus jetzt wird.
Und sag uns, Anne, wie sieht die Woche sonst noch aus für die Börse? Was gibt's für die Investoren zu beachten? Gib uns einen kleinen Ausblick.
Ja, die Wall Street kommt frisch erholt aus dem langen Feiertagswochenende zurück. Und diese Woche starten wir nicht nur in den letzten Monat des Jahres, sondern wir bekommen auch direkt am Freitag die neuen Arbeitsmarktdaten, die uns ja immer einen Einblick geben, wie es so um die gesamtwirtschaftliche Lage steht. Außerdem bekommen wir neue Töne von Fed-Chef Jerome Powell. Der spricht beim New York Times Dealbox Summit am Mittwoch. Da spricht auch die EZB-Chefin Christine Lagarde. Abgesehen davon gibt es die Quartalszahlen von unter anderem Salesforce, Lululemon und Kroger.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich die künstliche Intelligenz wirklich in jede Facette unseres menschlichen Lebens hineinschleicht, jetzt sogar in die Religion. Denn in der Luzerner Peterskapelle gibt es nicht nur Priester, sondern auch die Möglichkeit, mit einem der heiligsten Männer des Christentums zu sprechen, mit Jesus selbst, erschaffen durch eben die künstliche Intelligenz.
Hallo Jesus. Do you have some advice for us in this time?
In these challenging times, remember that in the face of adversity, love and faith are your steadfast guide.
Der Sohn Gottes in seinem KI-Erscheinungsbild erinnert die Gläubigen daran, dass Liebe und Glaube angesichts des Leids in der Welt Halt geben können. Die Ausstellung Deus in Machina ist ein gemeinsames Experiment von Priestern und Wissenschaftlern in der Schweiz. Es soll in der Kirche eben nicht nur darum gehen, im Stillen zu beten, sondern mit der KI direkt ins Gespräch zu kommen. Besucher können diesem KI-Jesus im Beichtstuhl also Fragen stellen und sich Lebenshilfe von ihm einholen. Seit 2 Monaten schon läuft das Experiment und es kommen immer mehr Gläubige in die Peterskapelle in Luzern. Marco Schmid, ein theologischer Mitarbeiter der Kapelle, berichtet.
They really ask him serious questions. Topics like about God. How can I experience God?
Sie stellen ernste Fragen über die Liebe und die Arbeit, über Gott und die Welt. Sie wollen wissen, wie sie Gott erleben können. Bis jetzt beweist sich der KI-Jesus als ein guter und auch beruhigender Ratgeber. Viele Besucher kehren immer wieder zurück, fasziniert von der Möglichkeit, auf moderne Weise Spiritualität zu erleben. Da immer weniger Menschen Priester werden wollen, vielleicht liegt ja an dieser technologischen Lösung auch eine Erlösung.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Tja, nicht nur ich, so einige waren überrascht vom neuen Wahlkampfspot der CDU.
Am 23. Februar 2025 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. An diesem Tag haben die Menschen die Chance, die Phase der Verunsicherung zu beenden, indem sie sich wieder für Stabilität und Verlässlichkeit entscheiden. Wir als CDU wollen wieder die Verantwortung übernehmen. Wir treten an, unser Land gemeinsam wieder nach vorne zu bringen.
Der stimmungsvolle kleine Werbefilm soll vor den anstehenden Bundestagswahlen die Partei und ihren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz mal so richtig in Szene setzen. Knackige Slogans wie Verantwortung übernehmen und Deutschland wieder nach vorne bringen, werden hier mit Bildern untermalt, die unser schönes Heimatland in all seiner Pracht zeigen sollten.
Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass wir in einem Land leben, auf das wir wieder stolz sein können. Unser Ziel ist ein Deutschland, auf das die Welt mit Bewunderung und nicht mehr mit Verwunderung blickt. Gemeinsam.
Verwundert waren wir aber trotzdem, nämlich über die im Spot gezeigten Bilder. Diese idyllischen Landschaften stammen nicht etwa aus Bayern oder der Lüneburger Heide, sondern aus unserem Nachbarland Dänemark. Der Clip einer Seenlandschaft zum Beispiel wird auch auf der Webseite einer dänischen Ferienhausfirma verwendet. Na wunderbar. Auch andere Szenen, in denen Menschen gezeigt werden, kommen von internationalen Stock-Videobörsen. Das sind Internetplattformen, die vorproduziertes Videomaterial anbieten, das man dann lizenzieren, also kaufen und für seine Zwecke verwenden kann. Offenbar hat sich in der CDU niemand die Mühe gemacht zu fragen, ob nicht auch deutsches Bildmaterial für ein Versprechen über Deutschlands Zukunft hätte passender sein können. Anscheinend hat man die Frage nicht gestellt und deswegen in Dänemark eingekauft. Also, da passt nichts zu nichts, aber unterhaltsam ist der Spot ja trotzdem. Vielleicht sollte die CDU, wenn schon Fälschung dann richtig, nicht Friedrich Merz auf die Nummer 1 setzen, sondern Robbie Williams. Der versteht mehr, nicht von Politik, aber von Unterhaltung. Let me entertain you. Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diese neue Woche und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Freuen Sie sich auf Sie und bleiben Sie mir auf jeden Fall gewogen. Ich grüße Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.